Jürgen Schäfer, Lob des Irrtums, warum es ohne Fehler keinen Fortschritt gibt. Wir steigen in den falschen Bus, löschen aus Versehen wichtige Dokumente und manchmal sagen wir ziemlich dumme Sachen und bereuen diese hinterher. Alle machen Fehler und die meisten wünschen sich, sie hätten sie nicht gemacht. Klar, einige Fehler sind ruinös oder sogar tödlich, doch die allermeisten Irrtümer, die uns schlaflose Nächte bereiten, sind im Nachhinein gar nicht so schlimm. Die folgenden Links zeigen, dass der Volksmund absolut recht hat. Aus Schaden wird man klug. Wer versteht, warum wir Dinge falsch machen, der kann viel aus seinen Fehlern lernen. Blink Nummer 1. Wir bekommen von unserer Umgebung weniger mit, als wir glauben. Schau doch mal kurz von diesem Text auf und gucke dir deine Umgebung an. Du denkst sicher, dass du alles Wichtige gesehen hast und dir ziemlich genau über die Situation bewusst bist, in der du dich gerade befindest. Richtig? Da müssen wir dich leider enttäuschen. So viel kriegst du von deiner Umwelt gar nicht mit. Das menschliche Gehirn hat ziemlich limitierte Kapazitäten, was seine Wahrnehmung und Aufmerksamkeit betrifft. Es ist der größte Energiekonsument im gesamten Körper und muss daher Prioritäten setzen. Alles, was nicht lebenswichtig ist, läuft quasi auf Sparflamme. So ist zum Beispiel unser Arbeitsgedächtnis ziemlich klein. Wir können nur zwischen 5 und 9 Informationen, zum Beispiel Wörter oder Töne, gleichzeitig im Kopf behalten. Besonders wenn wir nebenbei etwas anderes machen, übersehen wir viel. Vielleicht kennst du das Video, bei dem du ein Basketballspiel beobachten und die Pässe zählen sollst. Durch diese Aufgabe abgelenkt, fällt der Hälfte der Zuschauer nicht auf, dass eine Person im Gorilla-Kostüm langsam über das Spielfeld schlendert. Aber auch wenn wir aufmerksam suchen, verpassen wir vieles. Radiologen übersehen zum Beispiel auf ihren Röntgenbildern fast jeden dritten beginnenden Tumor. Dabei sind wir uns unserer Grenzen oft nicht bewusst und schätzen unsere geistigen Fähigkeiten viel besser ein, als sie tatsächlich sind. 70% aller Oberstufenschüler glauben zum Beispiel, sie seien intelligenter als der Durchschnitt. Ganze 94% aller Universitätsprofessoren meinen, sie seien überdurchschnittliche Forscher. Wir denken auch, dass wir mit unseren Augen alles erfassen können, was sich um uns befindet. Tatsache ist jedoch, dass unser Auge einen blinden Fleck hat, an dem sich keine Lichtrezeptoren befinden. Die fehlenden Informationen ergänzt unser Gehirn einfach aus dem Kontext. Außerdem überschätzen die meisten Menschen ihre Fähigkeit zum Multitasking. Sie sind zum Beispiel überzeugt, dass sie sich beim Autofahren ohne weiteres mit ihrem Beifahrer oder über die Freisprechanlage unterhalten können. Doch das stimmt nicht. Forscher aus Utah fanden heraus, dass ein Gespräch während des Fahrens die Reaktionsgeschwindigkeit genauso stark herabsetzt wie 0,8 Promille Alkohol im Blut. Es passiert also so einiges um uns herum, was wir nicht mitbekommen, und es gibt noch viel mehr eingebaute Fehlerquellen in unserem Oberstübchen. Blink Nummer 2. Unser Gedächtnis ist fehleranfällig und manipulierbar. Wir vergessen ständig Sachen. Wie hieß nochmal dieser eine Sommerhit aus dem Jahr 2000? Oder was war eigentlich der Name der Person, die sich gerade erst vorgestellt hat? Solche Gedächtnislücken sind völlig normal. Leider sind sie aber auch nur ein Teil des Problems, denn unser Gehirn ist allgemein sehr fehleranfällig. Wir vermischen zum Beispiel oft das, woran wir uns erinnern, mit dem, was wir erst später erfahren haben. In einer Studie aus dem Jahr 2003 äußerten 73% aller Befragten, dass sie am 11. September 2001 im Fernsehen das erste Flugzeug ins World Trade Center krachen sahen. Tatsächlich wurden die Aufnahmen erst am folgenden Tag veröffentlicht. Diese Fehleinschätzung kommt daher, dass viele Hirnareale auf Erinnerungen und Erzählungen ähnlich reagieren. Wenn uns bestimmte Informationen zu einem Ereignis fehlen, dann ergänzt unser Gehirn sie und schiebt sie uns als vermeintlich echte Erinnerungen unter. So gibt es bei Autounfällen oftmals sogenannte Knallzeugen. Menschen, die den Knall gehört haben, sich daraufhin umdrehen und deren Gehirn dann im Nachhinein das Geschehene so rekonstruiert, dass sie meinen, sie hätten den Unfall selbst gesehen. Unser Gedächtnis ist nicht nur sehr kreativ, sondern lässt sich auch leicht manipulieren. Dabei verändert oft schon die Fragestellung das, woran wir uns erinnern. In einer Studie dazu wurden den Teilnehmern Videos von einem Unfall gezeigt. Wenn man die Teilnehmer später fragte, wie schnell die Autos waren, als sie aufeinander krachten, erinnerten sie sich an eine Geschwindigkeit von ca. 60 km pro Stunde. Fragten die Forscher hingegen, wie schnell sie zusammenstießen, schätzten die Probanden etwa 44 km pro Stunde. Außerdem passiert es häufig, dass wir eine Geschichte hören und diese irgendwann in unserer Erinnerung zur Realität wird, sodass wir meinen, sie wäre wirklich so passiert. Dieses Phänomen wird als trojanische Erinnerung bezeichnet. Unser Gedächtnis ist also notorisch unzuverlässig. Es funktioniert so gar nicht wie eine Kamera, die Geschehnisse getreulich aufzeichnet. Unsere vermeintlichen Erinnerungen werden dabei geprägt durch die Erzählungen anderer und durch die Situation, in der wir jene abrufen. Blink Nummer 3. Unser Gehirn pfeift auf die Gesetze der Logik. Das ist doch logisch, rufen wir manchmal gerne, wenn jemand so gar nicht unserem rationalen Gedankengang folgen möchte. Aber ganz ehrlich, das logische Denken ist nicht gerade unsere Stärke, wie einige Beispiele aus der psychologischen Forschung belegen. Wir glauben zum Beispiel einer guten Geschichte eher als logischer Berechnung. In einem klassischen Test des Psychologen und Nobelpreisträgers Daniel Kahneman hörten Probanden zunächst diese Geschichte. Linda ist Anfang 30, Single, direkt und sehr klug. Während ihres Philosophiestudiums, das sie mittlerweile abgeschlossen hat, setzte sie sich gegen Diskriminierung ein und nahm an vielen Anti-Atomkraft-Demonstrationen teil. Anschließend sollten die Versuchsteilnehmer einschätzen, welche Aussage wahrscheinlicher ist. Linda arbeitet heute als Bankangestellte oder Linda arbeitet als Bankangestellte und ist in der Frauenbewegung aktiv. Mehr als 85% aller Testpersonen entschieden sich für die zweite Option. Die Wahrscheinlichkeit für die Korrektheit der ersten Aussage ist jedoch höher. Selbst wenn die zweite Antwort zutrifft, stimmt automatisch auch der erste Satz. Es gibt eben mehr Bankangestellte als feministische Bankangestellte. Aber nicht nur eine gute Story, sondern auch vollkommen irrelevante Zahlen lassen die vermeintlich kalte und unbestechliche Logik in unserem Kopf schnell zu einer warmen, wabernden Masse werden. In einem Experiment im Jahr 2006 bat der Verhaltensökonom Dan Ariely vom MIT die Teilnehmer, die letzten Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer aufzuschreiben. Danach simulierte er eine Auktion, bei der die Teilnehmer mit einer hohen Sozialversicherungsnummer durchschnittlich dreimal so viel Geld boten wie die mit einer besonders niedrigen Nummer. Selbst Profis sind von diesem Anker-Effekt betroffen. In einer anderen Studie sollten Richter das Profil einer Ladendiebin studieren. Anschließend sollten sie würfeln und entscheiden, ob das Strafmaß höher oder geringer ausfallen sollte, als die Würfelaugen anzeigten. Erst danach legten sie das tatsächliche Strafmaß fest. Und siehe da, Richter, die eine hohe Zahl gewürfelt hatten, verhängten fast doppelt so hohe Strafen. Eigentlich ist es also ziemlich hanebüchen, was uns unser Kopf als Fakten unterjubelt. Aber wie konnte es unsere Spezies mit so einem absurden Denkorgan überhaupt so weit bringen? Blink Nummer 4. Fehler sorgen dafür, dass die Wissenschaft Fortschritte macht. Ehrlich gesagt sind es sogar genau diese Fehler, die dafür sorgen, dass wir uns weiterentwickeln. Das zeigt sich zum Beispiel an der Wissenschaft. Denn auch in der Forschung haben Fehler durchaus System. Beispielsweise werden am liebsten möglichst sensationelle und aufsehenerregende Ergebnisse publiziert. Daher forschen Wissenschaftler oft so lange, bis sie eben solch ein Ergebnis finden, das ihre Theorie bestätigt. Diese Suche nach dem besten Resultat sorgt natürlich für Fehler. Der Mediziner John Ioannidis veröffentlichte 2005 eine Arbeit mit dem Titel »Warum die meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse falsch sind«. Er bemängelt darin, dass im Bereich der Gesundheitswissenschaften meistens zu wenig Probanden untersucht würden und es oft keine Vergleichsgruppe gäbe. Er summierte, dass sich stattliche 41% der Studienergebnisse nicht in einer zweiten Studie bestätigen lassen würden. Beispielsweise wird seit 40 Jahren davor gewarnt, Eier zu essen. Dabei zeigte eine Überblickstudie mittlerweile, dass bis heute keinerlei Krankheitsdaten belegen, dass Eierkonsum tatsächlich dem Herzen schade. Es ist jedoch meistens gar nicht so schlecht, wenn sich Forscher eine Weile auf dem falschen Dampfer befinden. Oft helfen falsche Theorien ihnen dabei, nach und nach die richtigen zu entwickeln. So ging man zum Beispiel im 17. Jahrhundert davon aus, dass beim Verbrennen von Stoffen ein Gas namens Phlogiston freigesetzt würde. Wenn man ein Glas über die Flamme stülpte, dann würde sie irgendwann erlöschen, weil die Luft im Glas kein weiteres Phlogiston aufnehmen könnte. Wie gut Dinge brennen, sei dementsprechend von ihrem Phlogistongehalt abhängig. Obwohl die Theorie falsch war, Phlogiston existiert nicht, half sie den Forschern indirekt, denn sie besagte immerhin, dass in diesem Prozess ein Gas involviert ist und das half später dabei, die Rolle von Sauerstoff im Verbrennungsprozess zu verstehen. Manchmal sind es auch richtige Fehler, die zu riesigen Durchbrüchen führen. Der schottische Bakteriologe Alexander Fleming entdeckte das Penicillin im Jahr 1928 nur deshalb, weil er sein Laborschälchen nicht richtig sauber gemacht hatte, bevor er es mit Bakterien beimpfte. Die Folge war ein Schimmelpilz, der sich darin ausbreitete. Statt alles wegzuwerfen, erkannte Fleming aber, dass der Schimmelpilz die Bakterien abgetötet hatte und entdeckte die Grundlage für Penicillin. Blink Nummer 5. Erst eine gewisse Fehlertoleranz ermöglicht Fortschritte in Natur und Technik. Forscher in ihrem sicheren Elfenbeinturm können sich einige Fehler erlauben, aber draußen in der Natur sieht das sicher anders aus, oder? Die Evolution radiert doch bestimmt alle Fehler sofort von der Erdoberfläche, sodass nur diejenigen überleben, die perfekt angepasst sind? Ganz im Gegenteil, die Evolution ist sogar auf Fehler angewiesen. Jede neue Eigenschaft in einer neuen Generation basiert auf einer Mutation in den Genen, also auf einem Kopierfehler bei der Fortpflanzung. Viele dieser Mutationen sind irrelevant oder verursachen Probleme, andere wiederum sind extrem nützlich und sorgen dafür, dass sich eine Spezies erfolgreich an ihre Umwelt anpasst. Einige Mutationen sind sogar gleichzeitig gut und schlecht. Dazu gehören zum Beispiel die Gene, die die Sichelzellanämie, eine Erkrankung der roten Blutkörperchen, übertragen. Erbt jemand das Gen von beiden Elternteilen, führt sie zu krisenhaften, mitunter lebensbedrohlichen Durchblutungsstörungen. In der Gegenwart von Malaria-Erregern rettet dieselbe Mutation aber mitunter Leben, dann nämlich, wenn die Person sie nur von einem Elternteil erbt. Denn diese Art der Mischerbigkeit kann dabei helfen, eine Malaria-Infektion zu überleben. Eine Evolution ohne Fehler würde bedeuten, dass die Lebewesen perfekt an die Umstände angepasst sind. Da sich die Umstände allerdings ziemlich häufig ändern, ist Vielfalt wichtiger und wir brauchen Fehler, um uns weiterzuentwickeln. Das gilt übrigens nicht nur für die Evolution, sondern auch für den technischen Fortschritt. Auch hier ist die Trial-and-Error-Methode meistens erfolgreicher als das sture Durchziehen eines bestimmten Plans. Anfang des 20. Jahrhunderts war noch nicht klar, welchen Luftfahrzeugen die Zukunft gehören würde, den Zeppelinen oder den Flugzeugen. Die britische Regierung setzte auf Zeppeline und beauftragte Lord Christopher Thomson mit dem Projekt R101, bei dem er einen Zeppelin unter großem Zeitdruck und mit einem enormen Budget entwickeln sollte. Fehler waren in diesem Projekt verboten und wurden schnell und notdürftig ausgebessert. Am 4. Oktober 1930 hob das größte Luftschiff der Welt ab, stürzte aber schon am nächsten Tag brennend vom französischen Himmel. 48 der 54 Passagiere starben, unter ihnen Lord Thomson. Zur gleichen Zeit versuchten sich zahlreiche Forscher an der Entwicklung von Flugzeugen. Es gab zu Beginn etwa 100.000 verschiedene Flugzeugtypen und jedes Team experimentierte auf seine eigene Art. Weil jedoch Fehler früh gemacht wurden, akzeptiert waren und man aus ihnen lernte, konnten effiziente und erfolgreiche Flugzeuge entstehen, deren Bauweise noch heute dominiert. Blink Nummer 6. An persönlichen Fehlern zu arbeiten ist gut, sie zu verteufeln macht dagegen krank. Was für Wissenschaft, Natur und Technik gilt, trifft auch auf uns selbst zu. Fehler bringen uns voran. Natürlich versuchen wir, Fehler zu vermeiden und arbeiten an ihnen. Wer genau merkt, was er falsch macht, kommt oft weiter als viele andere. Ein Beispiel für einen solchen funktionalen Perfektionisten ist der Komiker Jerry Seinfeld. Obwohl sein Vermögen auf 800 Millionen Dollar geschätzt wird, tritt er nach wie vor regelmäßig als Stand-up-Comedian auf. Seine Shows sind nicht durchgeplant und immer live, denn nur so kann er das Feedback von seinem Publikum ungefiltert aufnehmen. In einem Interview erzählte Seinfeld der New York Times, dass er das Gelächter in seinen Shows ganz genau analysiere. Er könne Höflichkeitslacher erkennen und solche Zuschauer identifizieren, die nur aus Unaufmerksamkeit lachen. Wenn niemand lacht, sieht Seinfeld das sportlich, akzeptiert sein Scheitern und macht sich weiter auf die Suche nach dem nächsten perfekten Witz. Wer allerdings seine eigenen Fehler verteufelt, schafft sich damit eine Menge Probleme. Wenn wir anfangen, uns vor unseren eigenen Fehlern regelrecht zu fürchten, sprechen Psychologen von einem dysfunktionalen Perfektionismus. Der führt oft dazu, dass wir uns an Kleinigkeiten festbeißen und im Großen überhaupt nicht mehr vorankommen. Es gibt Menschen, die ihre Arbeit so perfekt machen wollen, dass sie ihren Job verlieren und in die Obdachlosigkeit abrutschen. Die Angst vor einem Versagen oder einem Fehler kann sich so steigern, dass es zu Schlaflosigkeit und Herzrhythmusstörungen kommt. In diesem Zustand reicht dann schon eine Kleinigkeit, damit eine Person vollkommen zusammenbricht. Ein Mensch, der unter dieser Art von Perfektionismus litt, war der Starkoch Bernard Loiseau. Er hatte es ohne Schulabschluss in die Höhen der Gastronomie geschafft und bekam 1991 drei Michelin-Sterne verliehen. Doch die Angst vor dem Versagen verfolgte ihn ständig. Er wurde schon unruhig, wenn ein Gast den Teller nicht leer aß, und er bat Bekannte regelmäßig besorgt um Feedback. Seine Geschichte endete tragisch. Als seine Konkurrenten innovativere Rezepte entwickelten und Gerüchte aufkamen, Loiseau könne einen Stern verlieren, beging er im Februar 2003 Selbstmord. Blink Nummer 7. Fehler ermöglichen Fortschritt und schaffen Freiräume. Perfektionismus kann also krank machen. Anstatt Fehler zu verteufeln, sollten wir sie akzeptieren. Dabei hilft es dir vielleicht, daran zu denken, dass auch erfolgreiche Menschen oft scheitern. Erfolg braucht Geduld mit Fehlern und Rückschlägen. Das wird am Beispiel von Ang Lee deutlich. Er ist einer der erfolgreichsten Regisseure der Welt. Du kennst sicher seine Filme Brokeback Mountain oder Life of Pi. Seine Filme haben 12 Oscars gewonnen und er selbst auch schon 4. Doch vor seinem Durchbruch steckte er 6 Jahre lang nur Rückschläge ein. Seine gesamte Familie lebte allein vom Geld seiner Frau und er spielte mit dem Gedanken, das Filmbusiness zu verlassen und sich zum Computerspezialisten umschulen zu lassen. Seine Frau ermutigte ihn, am Ball zu bleiben, und sein späterer Erfolg gab ihr Recht. Auch aus Michael Jordan wurde nur einer der besten Basketballspieler der Welt, weil er zuvor häufig scheiterte und daraus lernte. Über seine mehr als 9000 erfolglosen Würfe, 300 verlorenen Spiele und 26 verfehlten, spielentscheidenden Abwürfe führte Jordan sogar Buch. Wer sich traut, Fehler zu machen, wird immer besser. Auch dafür gibt es zahlreiche Beispiele aus der Sportwelt. Nachdem der Fußballstar Nuri Sahin von Real Madrid zurück zu seinem Stammverein Borussia Dortmund wechselte, stand er unter enormem Druck. Er war bei Madrid nur Auswechselspieler gewesen, bei Dortmund waren die Erwartungen an ihn riesig. Er begann, sich durch diesen Stress selbst zu blockieren. Die Qualität seines Spiels änderte sich erst, als ihn sein Trainer Jürgen Klopp dazu aufforderte, lange Fehlpässe zu machen, mit der Begründung, dass diese den Gegner aus der Reserve locken würden. Tatsächlich wollte Klopp dafür sorgen, dass sich Sahin wieder die Freiräume nahm, die er für sein kreatives Spiel brauchte. Fehler schaffen Freiräume, und das nicht nur im Sport. Der bekannte Jazz-Vibraphonist Stephen Harris zum Beispiel nutzt seine Fehler geradezu, denn unerwartete Töne bieten ihm die Chance, Verlauf und Stimmung einer Improvisation zu ändern. Blink Nummer 8. Ein offener Umgang mit Fehlern lohnt sich auch wirtschaftlich. Wir alle kommen also weiter, wenn wir mit unseren Fehlern positiv umgehen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Organisationen und Unternehmen. Wenn sie eine offene Fehlerkultur pflegen, sind sie erfolgreicher. Der Fehlerforscher Michael Frese untersuchte dazu verschiedene internationale Unternehmen und berechnete, dass sie ihren Gewinn um durchschnittlich 20% steigern könnten, wenn sie ihr Fehlermanagement verbesserten. Der indische Manager Ratan Tata schaffte es beispielsweise, durch kluges Management die Tata Group in den 90ern von einem lokalen Unternehmen zu einem Global Player weiterzuentwickeln. Dazu lobte er unter anderem den Wettbewerb Wage den Versuch aus und prämierte dabei auch die beste gescheiterte Idee. Die Auszeichnung ging im ersten Jahr an ein Team, das ein Herbizid entwickeln wollte. Das Verfahren scheiterte, aber die Tata Group erfuhr erst dadurch vom enormen Marktpotenzial von Herbiziden. Auch dem amerikanischen Forschungsinstitut DARPA gelangen 2015 durch einen klugen Umgang mit Fehlern wichtige Fortschritte. Es hatte einen Wettbewerb für die Entwicklung von selbstfahrenden Autos veranstaltet und keiner der Teilnehmer hatte das Ziel erreicht. DARPA wiederholte den Wettbewerb, gab den Teilnehmern ein ganzes Jahr Zeit, um sich zu verbessern, und gelangte so zu 5 erfolgreichen Prototypen. Aber nicht nur für Organisationen, auch für einzelne Personen rechnet es sich, zu den eigenen Fehlern zu stehen. Lars Hinrichs war zum Beispiel einer der jugendlichen Profiteure des Dotcom-Booms in den 90er Jahren. 1999 übergab er seine erste Internetseite an einen gemeinnützigen Betreiber und mit 24 hatte er bereits Millionen für seine Firma eingeworben. Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Jahr 2000 verlor er 3,5 Millionen Dollar und musste Konkurs anmelden. Statt aufzugeben, erstellte er eine Liste aller Fehler, die er und seine Mitgründer gemacht hatten. Beim 100. Eintrag hörte er auf und die Liste wurde zukünftig ein wichtiger Berater für ihn. 2003 gründete Hinrichs eine neue Firma und hielt sich an seine Not-to-do-Liste, um ein Online-Netzwerk für Berufstätige aufzubauen. Mit Erfolg. Heute sind seine Anteile an Xing mehr als 50 Millionen Euro wert. Blink Nummer 9. Gutes Fehlermanagement besteht aus drei Schritten und sieht die genaue Analyse von Fehlern vor. Ein offener Umgang mit Fehlern ist Gold wert. Gerade für größere Organisationen ist es aber noch besser, wenn sie ein systematisches Fehlermanagement einführen. Die Professorin Amy Edmondson von der Harvard Business School beschreibt das Vorgehen so: Manager müssen zuerst ihr Arbeitsumfeld analysieren und dafür die jeweils beste Fehlerkultur bestimmen. So müssen am Fließband zum Beispiel systematische Fehler möglichst früh gemeldet und behoben werden, während in der Wissenschaft Fehler oft die Kreativität befördern. In einem zweiten Schritt werden dann die wünschenswerten Reaktionen eingeübt. Dazu werden zum Beispiel Mitarbeiter öffentlich gelobt für den Mut, Fehler gegenüber ihrem Chef anzusprechen. Der damalige IBM-Chef Thomas Watson antwortete einem Mitarbeiter, der ein millionenschweres Projekt ruiniert hatte, augenzwinkernd, dass er ihn nun erst recht nicht entlassen werde, nachdem er quasi 1 Million in seine Weiterbildung investiert habe. Der dritte und wichtigste Schritt des Fehlermanagements ist dann die genaue Analyse der Fehler, um sicherzustellen, dass die Organisation auch wirklich etwas daraus lernt. Es gibt mehrere Methoden, um Fehler zu analysieren. Eine davon besteht darin, Fehler zu klassifizieren, sodass man entsprechend darauf reagieren kann. Laut Amy Edmondson gibt es dabei vor allem drei Fehlertypen. Fehler bei Routineaufgaben müssen relativ strikt unterbunden werden, da sie nur selten zu Verbesserung beitragen. Hier helfen Checklisten besonders gut. Komplexe Fehler passieren in schwierigen Situationen wie in der Notaufnahme oder beim Managen eines Startups. Sie sind aufgrund der Komplexität der Situation unvermeidbar. Hier muss die Organisation aus den Fehlern lernen, um den Prozess robuster zu machen und Frühwarnsignale zu finden. Intelligente Fehler sind schließlich Fehler beim Versuch, etwas Neues zu entwickeln und sind daher am interessantesten für Unternehmen. Solche Fehler sollten früh und oft gemacht werden und sobald sie passieren, sollten wir uns auf sie stürzen, um aus ihnen zu lernen. Du siehst, wer mit Fehlern richtig umgeht, kommt weiter. Also los, trau dich, mach Fehler und lerne aus ihnen. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch Lob des Irrtums von Jürgen Schäfer angehört hast. Im Kern geht es darum: Lerne deine Fehler zu lieben und sei respektvoll gegenüber den Missgriffen anderer. Fehler sind eine Quelle für neue Erkenntnisse und man sollte früh scheitern und offen über Fehlschläge sprechen, um großen Katastrophen vorzubeugen. Innovation kann nie ohne Mut zum Fehler gelingen. Was du konkret umsetzen kannst: Suche und dokumentiere deine Fehler. Wenn du etwas Neues ausprobieren willst, lass dir früh offenes Feedback geben, um Fehler sofort zu erkennen, und schreibe dir eine Not-to-do-Liste, damit du auch in Zukunft aus den Fehlern der Vergangenheit lernen kannst. So helfen dir deine Fehler, immer besser und besser zu werden. Wenn das mal kein Fehler war. Falls wir hier irgendwo Mist geschrieben haben oder aus Versehen was verbimmelt haben oder einfach perfekt abgeliefert haben, sag uns Bescheid. Wir sind gespannt auf deine Meinung zu unseren Links und natürlich ständig dabei, uns zu verbessern. Wenn du uns dabei helfen willst, schick eine Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Lob des Irrtums. Danke!